Bist du ein Mitläufer oder Nachfolger? Es wird auch teilweise um Menschenfischer gehen. Deswegen bin ich dankbar für das heutige Thema. Vielleicht denkt ihr, ja, Vater und Sohn, klar, dass die Themen übereinstimmen. Ich weiß nicht, ob du in mein Skript geschielt hast. Nicht, ne? Ich habe bei dir auch nicht abgeschrieben. Ja, und danke dir, Albert, du hast recht. Wir werden gleich viel aus Gottes Wort lesen. Und es sind einige Abschnitte und es wird alles angezeigt. Und da bitte ich euch auch einfach mitzulesen, denn das ist lebendiges Wort. Und das hat die Kraft, unser Leben zu erneuern. Und das ist hochaktuell. Ja, diese Frage habe ich mir natürlich auch an mich in erster Linie gestellt. Bin ich Mitläufer oder bin ich ein Nachfolger? Wir wissen aus den Evangelien, dass besonders Jesus diesen Ausdruck besonders geprägt hat. Sehr stark geprägt hat. Er verwendete diesen Ausdruck Nachfolger, zum Beispiel anstatt des Wortes Jünger und Nachfolger. Und das geht aber dann weiter. Aus den Jüngern wurden Apostel, aus den Aposteln entstand die Gemeinde. Und die Gemeinde wurden später dann Christen genannt. Und diesen Wandel möchte ich euch zu Beginn anhand einiger ausgewählten Bibelstellen zeigen. Und im Neuen Testament kommt der Ausdruck zum ersten Mal dort vor, als Jesus die ersten Jünger beruft in die Nachfolge. Und das waren Fischer. Da lesen wir den ersten Abschnitt, Matthäus 4, 18 bis 22. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, das ist der See Genezareth, das ist der gleiche See, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Hier haben wir gelesen, Jesus hat die Fischer berufen. Und es war kein blindes Nachfolgen, es war kein Mitlaufen, sondern sie folgten Jesus seiner Berufung. Ein anderer Abschnitt, und das war mir bis jetzt vor kurzem noch nicht bewusst gewesen, was wir in Johannes 1, 37, ab 37 lesen, dass Jesus sie vorher schon einmal kennengelernt hatte. Also er kannte diese Jünger schon mal, denn diese Jünger waren vorher Nachfolger von Johannes dem Täufer. Und diese beiden Jünger, es geht speziell um die beiden Jünger, Andreas und Petrus, die beiden Brüder. Sie liefen daraufhin Jesus erstmal hinterher. Also da waren sie erstmal einfach nur, so gesagt, Mitläufer. Aber lesen wir uns einfach den Text. Johannes 1, 37 bis 42. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Also sie liefen erstmal hinterher, weil da waren sie noch nicht berufen. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, also sie mitlaufen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Diese genaue Zeitangabe bedeutet, dass Johannes, der Apostel Johannes, der das Johannesevangelium schrieb, mit dabei gewesen ist, also Zeuge dieser Ereignisse war. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes, dem Täufer, gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Petrus und Andreas waren also zuerst Jünger von Johannes dem Täufer. Auch er hatte Jünger. Das lehrt die Bibel auch an anderen Stellen. Und diese Jünger von Johannes dem Täufer, sie haben ihm sogar, als Johannes später im Gefängnis war, immer noch Kontakt zu ihm gehalten. Also es waren sozusagen seine Follower. Und als er sogar vom Herodes enthauptet wurde, also hingerichtet wurde, kamen sie, holten den Leichnam ab und begruben ihn. Auch das lesen wir über die Jünger von Johannes dem Täufer. Dann gab es noch die Pharisäer. Sie hielten sich damals für die Jünger des Mose. Und die Pharisäer waren dafür bekannt, das Gesetz des Mose, weil sie sich besonders für ganz tolle Jünger hielten, und sie waren dafür bekannt, das Gesetz des Mose zu verschärfen. Und so kamen sie auf mindestens oder insgesamt 613 Gebote. Ich weiß nicht, ob diese Zahl so genau stimmt. Ich habe sie nur so mal gelesen, davon mal gelesen. Und das waren so die Konservativen der damaligen Gesellschaft, die Pharisäer. Und damals gab es auch die Sadduzäer. Und das waren keine Freunde, die Pharisäer mit den Sadduzäern. Sie waren nämlich genau das Gegenteil. Sie waren dafür bekannt, Gebote zu entfernen und zu behaupten oder zu lehren, dass man es alles nicht so eng sehen muss. Sie waren die Liberalen der damaligen Zeit. Und tatsächlich kommt der Ausdruck Jünger bereits schon im Alten Testament vor. Und zwar mehrmals und unter anderem auch im Buch des Propheten Jesaja. Da kommt es zum ersten Mal im Alten Testament vor. Es ist ein Auftrag Gottes an Israel zum gehorsamen Warten auf die Befreiung von den Assyrern, die damals Israel überrannt haben. Und praktisch, sie mussten ausharren und hoffen auf Gott. Und da spricht Jesaja folgende Worte in seiner Prophetie: Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob, und will auf ihn hoffen. Auch Jesaja hatte damals Jünger gehabt, haben wir hier gerade gelesen. Und sie hatten die Aufgabe, Gottes Prophezeiung durch Jesaja schriftlich festzuhalten, was sie ja auch getan haben. Wir haben das Jesaja-Buch mit 66 Kapiteln. Damit, wenn die Invasion durch die Assyrer vorbei wäre, sie veröffentlicht werden konnte. Und so ist es auch geschehen. Aber heute geht es um die Jünger von Jesus Christus. Es waren Menschen, die ihn als Lehrer anerkannten, seine Lehre hörten und ihn auf seinem Weg begleiteten. Und wir können lesen, dass Jesus mehr als 12 Jünger hatte sogar. Und ich hatte es schon einmal erwähnt, dass er einmal 70 seiner Jünger ausgesandt hatte, um das Reich Gottes zu verkündigen. Da waren natürlich auch viele Mitläufer darunter. Und unter diesen Jüngern hatte Jesus seine 12 berufenen Jünger gehabt, und die ständig bei ihm waren und Jesus sich ihnen auf eine besondere Weise anvertraute. Indem er ihnen zum Beispiel erzählte davon, dass er leiden muss, und dass er sterben wird und dass er auferstehen würde. Das erzählte er natürlich nur denen, von denen er ganz genau wusste, das sind meine Jünger, obwohl da auch der Judas mit darunter war, der ein Mitläufer war. Und der Evangelist Markus bezeichnet die Jünger bereits schon im Kapitel 6, Vers 30 bei der Speisung der 5000 schon bereits als Apostel. Dann nennt der Evangelist Markus die Jünger Apostel. Das lesen wir ab Vers 30 bis 34. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr alle allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen. Und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn, und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ein sehr interessanter Ausdruck, nicht wahr? Schafe, die keinen Hirten haben. Sowas gibt es eigentlich nicht, normalerweise, weil dann sind die Schafe verloren. Und die Menschen, die Jesus hier folgten, waren nicht nur Mitläufer, sie waren sogar Vorausläufer. Wir haben gelesen, wie sie ja Jesus und die Jünger überholt hatten und vor ihnen am Ziel waren, an diesem ausgewählten Ort. Und Jesus hatte Erbarmen mit diesen Menschen. Und dieser Ausdruck, Schafe, die keinen Hirten haben, kommt ursprünglich aus dem Alten Testament. Und Jesus benutzt ihn hier. Markus benutzt ihn hier. Und dieser Ausdruck beschreibt Menschen ja ohne geistliche Führung und ohne Schutz, die den Gefahren der Sünde und geistlicher Zerstörung ausgesetzt waren. Dieser Ausdruck beschreibt diesen Zustand. Und die erste Erwähnung dieses Ausdrucks finden wir in 4. Mose 27, Abvers 15. Und da bittet Mose bei dem Herrn um einen Nachfolger für das Volk Israel. Er nennt das Volk Israel da schon die Gemeinde. 4. Mose 27, 15 bis 17. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott, der allem Fleisch den Lebensodem gibt, wolle einen Mann über die Gemeinde einsetzen, der von ihnen aus- und einzieht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier kommt der Ausdruck im Alten Testament zum ersten Mal vor und insgesamt viermal im Alten Testament. Und Mose war es bewusst, dass das Volk Israel einen neuen Hirten, einen neuen Führer brauchte, denn Mose würde nicht in das verheißene Land hineingehen. Das war ihm klar, das hat Gott ihm ganz, ganz klar gemacht, weil Mose damals und sein Bruder Aaron nicht nach Gottes Geboten gehandelt haben. Und es war diese Geschichte mit dem Wasser aus dem Felsen. Und Mose sollte zu diesem Felsen sprechen, damit Wasser aus dem Felsen kam. Und er schlug aber den Felsen zweimal. Und das war nicht in Ordnung. Dadurch wurde Gott nicht verherrlicht. Ja, die Gemeinde, also die Braut Christi, war im Alten Testament tatsächlich noch ein Geheimnis. Und wenn Mose das Volk Israel die Gemeinde nennt, dann hat er sich nicht irgendwie verplappert hier an dieser Stelle. Denn die erste Gemeinde ist aus den 12 Aposteln entstanden, nämlich zu Pfingsten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber erst später nannten sich die neu entstandenen Gemeinden Christen. Davon lesen wir über die Gemeinde in Antiochia, wo es zum ersten Mal vorkommt. Und das Besondere in Antiochia war, dass es eine Gemeinde war, die aus Juden und Heiden bestand. Das lesen wir uns auch noch, Apostelgeschichte 11, 25 bis 26. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Also da war Saulus so ein bisschen auf der Flucht vor den Schriftgelehrten. Nach seiner Bekehrung hatte er es nicht gerade einfach gehabt. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das war jetzt so in Kürze der Werdegang von Jüngern zu Christen, zu der Bezeichnung Christen. Und so nennt man uns ja bis heute. Wir sind Jünger Jesu und seine Nachfolger und man nennt uns Christen. Tatsache ist, dass der größte Teil unserer Bevölkerung zu irgendeiner christlichen Konfession gehört. Und die meisten wurden in eine von diesen vielen Konfessionen hineingeboren. So gelten wir noch als christliche Nation, ich sage noch, und beanspruchen auch Christen zu sein. Und hier stellt sich nun die Frage, wer ist eigentlich ein wahrer Christ? Wer ist ein wahrer Nachfolger? Wird man es dadurch, dass man in die christliche Gemeinde hineingeboren wurde, so wie unsere Kinder irgendwann zur Welt gekommen sind und sie dann jetzt hier sitzen oder jetzt gerade in der Sonntagsschule? Geschieht das automatisch? Welche Merkmale oder Kennzeichen machen deutlich, wer nun ein Nachfolger ist oder ein Mitläufer? Geschieht es vielleicht durch Glauben an Wunder? Wo hat Jesus seinen öffentlichen Dienst gestartet? Auf einer Hochzeit in Kana. Und das berichtet Apostel Johannes, und zwar nur im Johannesevangelium. Und vorhin haben wir auch dieses Lied gesungen, Wasser wird Wein. Und insgesamt vollbringt Jesus 8 große Wunder, um seine Gottheit zu demonstrieren und zu bestätigen. Und bereits nach dem ersten großen Zeichen auf dieser Hochzeit, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte, das steht in Kapitel 2, Vers 11 geschrieben, das lesen wir uns. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Durch dieses Zeichen hatten die Jünger verstanden und haben es geglaubt, dass Jesus der versprochene Messias ist. Er ist der Retter. Aber hier steht, dass nur seine Jünger an ihn glaubten. Und wenn wir von Beginn seiner Verkündigung im Matthäusevangelium lesen, erfahren wir, dass ihm eine große Menschenmenge nachfolgte. Und das lesen wir in Matthäus 4, 23 bis 25. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren. Und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Ja, wird man ein Nachfolger, wenn man Wunder gesehen hat, wenn man Wunder erlebt hat? Oder Wunder an sich selbst erfahren hat? Wie hier diese Krankenheilungen, die beschrieben sind? Johannes berichtet uns aber das Gegenteil. In seinem Evangelium, ich hatte gerade gesagt, im Johannesevangelium macht Jesus 8 große Zeichen und Wunder. Und bereits nach dem 5. großen Zeichen entsteht eine Spaltung unter seinen Nachfolgern. Davon lesen wir in Johannes 6, Verse 60 bis 69. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Also er deutet nach seiner Auferstehung die Himmelfahrt an. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Hier verrät Jesus, dass er ganz genau weiß, wer ein Mitläufer ist und wer ein wahrer Nachfolger ist. Und weiter, und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Also du bist der Messias, du bist der Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hatte es erkannt, wie er es gerade bezeugt hat. Und dieser Abschnitt lehrt uns das, dass zum Glauben das Erkennen gehört. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Von Jesus selbst erfahren wir, dass sein Vater im Himmel uns diese Erkenntnis schenken möchte oder geben kann. Jesus wusste ganz genau, wer Nachfolger war und wer Mitläufer war. Und Johannes gibt uns, also uns der Gemeinde, eine Hilfestellung, wie wir uns prüfen können, ob wir Nachfolger sind oder vielleicht Mitläufer. 1. Johannes 2, 3 bis 6. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, und in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Also diesen Vers wiederhole ich nochmal. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe vollkommen geworden. Dazu sage ich später noch mehr. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Es geht also um Gebote halten. Und das ist das Erkennungszeichen wahrer Jüngerschaft, sagt uns hier der Apostel Johannes. Es geht uns alle etwas an. Unser Christsein leitet sich nicht aus unserem Bekehrungserlebnis allein ab, sondern es zeichnet sich darin aus, dass wir Gottes Gebote einhalten. Unser Handeln kann nämlich das komplette Zeugnis zerstören. Und das lesen wir im Titusbrief. Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Wir können sehr schöne Erfahrungen machen. Wir können große geistliche Erlebnisse haben oder Erkenntnisse vorweisen. Aber christliches und geistliches Leben findet nicht in unserem Kopf statt oder in unseren Gedanken oder in irgendwelchen besonderen Wundererfahrungen. Nicht hauptsächlich, sondern es muss im praktischen Leben erkennbar sein. Und ich möchte uns heute jemanden vorstellen. Es gibt ein Buch, schon mal. Und Klaus Günschel, von ihm habe ich euch auch schon mal einen Artikel gelesen. Er schreibt diesmal in der Faktum, in einem Artikel aus einem Buch, und das heißt "Einer geht hin". Und ich zitiere einfach mal etwas daraus. Es ist schon einige Jahre her, dass eine englische Biografie nicht von meinem Schreibtisch weichen wollte. Einer, der sein Christsein sehr praktisch umgesetzt hatte, war William Gibson Sloan. Er lebte 1838 bis 1914. Als ein gebürtiger schottischer Geistlicher, also er war Pfarrer in Schottland, erfährt er, dass auf den Färöern die Fischer ziemlich versoffen sind und es ihnen an Sonntagsheiligung mangelt. Also macht er sich auf den Weg, besucht diese Inselgruppe. Sie besteht aus 18 Inseln, befindet sich zwischen Schottland und Island, bis er schließlich ganz auf die Färöer zu ziehen beschließt. Sollte es eigentlich weitergehen im Text? Ich lese einfach mal schon mal. Was hat Gott durch Sloan auf den Färöern bewirkt? Nun, als er dort ankommt, besucht er in knapp 20 Jahren alle Inseln und fast jedes Haus. Das war mühevoll, denn die Inseln waren noch nicht wie heute durch Tunnel verbunden. Zur Fortbewegung nutzte er seine Beine und kleine Boote. Die Inseln sind auch kein erschlossenes Wandergebiet gewesen. Keine befestigten Wege, keine lackierten Parkbänke, kein McDonald's. Er wurde auch nicht überall willkommen geheißen, sodass er öfter bei den Schafen oder in Steinhütten übernachten musste. Viele Jahre schien nichts zu geschehen. Doch dann, nach etwa 20 Jahren, wurde die erste Person getauft. Was in den darauffolgenden Wochen, Monaten und Jahren geschah, ist einfach nur ein Wunder. Immer mehr Menschen brachen unter der Last ihrer Sünde zusammen, kamen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und ließen sich taufen. Versammlungshäuser wurden gebaut. Fährt man heute über die Inseln, fallen die einfachen Gebäude mit Namen wie Philadelphia oder Bethel ins Auge. In der Hauptstadt ist es die Ebenezer-Kapelle mit immerhin 800 Plätzen. Ja, danke schön. Nein, die Einwohner haben ihn nicht verehrt, wie man heute Messi verehrt, von dem keiner weiß, wie er wirklich lebt. Sie haben ihn geehrt, weil sie wussten, wie er gelebt hat. Entbehrung und Hingabe war der Schlüssel dafür, dass Gott ihn als Werkzeug für eine beeindruckende Erweckung in einem Volk von heute 50.000 Menschen benutzte. Die Sonntagsheiligung war nun kein Problem mehr. Der Alkoholkonsum ging tatsächlich sehr zurück, sodass die Polizei arbeitslos wurde. Erst 1949 erhielt das Volk der Färöer eine eigene Bibelübersetzung. So bleibt es mein inniger Wunsch, dass dieses Buch bei Ihnen, bei dir etwas auslöst, dass du wirklich inspiriert wirst und heute noch zu deinem Nachbarn gehst. Vielleicht ist er krank und freut sich über einen Besuch. Vielleicht ist er frustriert und freut sich über ein paar vernünftige Worte. Lass dir was einfallen und fasse Mut. William Gibson Sloan ist das ermutigende Beispiel für einen, der geht. Ja, ich komme zum Schluss und die Musiker können auch schon mal nach vorne kommen. Wir singen gleich gemeinsam das Lied Näher an dein Herz. Wir betrachten aber nochmal den Text aus 1. Johannes. Johannes erklärt, was den Nachfolger auszeichnet, der das Wort Gottes hält. Und wir hatten gelesen, und ich habe es ja zweimal vorgelesen, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Was heißt das nun? Wie sieht eine vollkommene Liebe aus? Wer von uns vermag schon zu sagen, ich bin vollkommen? Ich besitze eine vollkommene Liebe. Ich kann das von mir nicht behaupten. Wer von uns könnte sich dann noch als Christ bezeichnen? Sind wir alle Mitläufer? Und spätestens nach unserer Bekehrung, da haben wir doch erkannt, wie groß Gottes Liebe zu uns ist, nicht wahr? Er hat uns vom ewigen Tod befreit. Genau wie dieser Vogel sich auf das Boot retten konnte, genauso hat Gott uns aus dem Tod ins Leben gezogen. Und Römer 5, Vers 8 ist schon lange einer meiner Lieblingsverse. In dem, da wo steht, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch in der Sünde lebten, mit eigenen Worten ausgedrückt. Wie sieht zum Beispiel eine vollkommene Liebe aus? Und ich meine in der Ehe. Doch nur dadurch, dass die Liebe, die gegenseitige Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen beiden Ehepartnern erwidert wird, nicht wahr? Denn wenn es nur um das pure Halten der Gebote geht, dann haben wir eine harte, eine gesetzliche Lieblosigkeit. Und diese ist aber genau das, was Gott von uns nicht erwartet. Das möchte er nicht. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Dieser Vers verrät uns, dass Gottes einfach möchte, von uns auch geliebt zu werden. Gott wünscht es sich, von uns geliebt zu sein. So wie ein Ehepartner es von einem anderen erwartet, ich möchte von meiner Frau geliebt sein. Meine Frau erwartet es von mir genauso. Darum geht es. Und zwar mit einer nicht aufgesetzten, nicht mit einer erzwungenen, sondern mit einer freiwilligen Hingabe. Nur damit ist die Liebe zu Gott in uns vollkommen, wenn wir die Gebote aus freien Stücken halten. Und wenn jetzt jemand sich aber Sorgen macht, ob er diese Liebe hat, weil er meint, ich kann nicht so ein Leben führen, wie es William Gibson Sloan geführt hat. Wenn sich jemand jetzt denkt, ja, besitze ich diese vollkommene Liebe? Aber wenn du weißt, es liegt keine konkrete Sünde vor, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dein Problem. Denn gerade diese Überlegung, wenn du dir Gedanken machst, besitze ich die vollkommene Liebe? Wenn du dir die Gedanken machst, es zeugt schon, ja, dass du ein liebendes Herz hast. Du möchtest Jesus Christus lieben und du möchtest ihn nicht enttäuschen. Und das zeigt schon, dass du, ja, dass du Jesus Christus liebst, dass du Gott liebst. Wenn du aber erkennst oder erkannt hast, dass du für Gott und für Jesus Christus nichts empfindest, dann brauchst du Erneuerung. Keine christliche Konfession, auch nicht die, in die du hineingeboren wurdest, auch nicht die EG Marienheide, vermag dir die Gewissheit zu geben, dass du ein wahrer Nachfolger bist. Du musst von Neuem geboren werden. Und Johannes fasst diese Bedingung in 4 Versen zusammen. Und das steht in Johannes 5, Verse 1 bis 4. Und dann kommen wir wirklich zum Schluss. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Habt ihr gemerkt, dass Johannes sich hier absichtlich wiederholt? In diesen 4 Versen verbindet Johannes Glaube, Liebe und Gehorsam untrennbar miteinander. Der echte Beweis für Liebe ist der Gehorsam und ein echter Beweis für Glauben ist die Liebe. Und im Zentrum steht Jesus und sein Erlösungswerk, was die Welt überwunden hat. Das sind Merkmale echter Nachfolge. Das wünsche ich dir, dass du erkennst, was dir fehlt, damit du kein Mitläufer, sondern ein echter Nachfolger wirst. Amen. Ich möchte noch beten. Steht ihr dazu auf und dann singen wir gemeinsam das Lied Näher an dein Herz.